Du bist auch soweit?
Ja.
Alles klar, die Aufnahmen laufen. Das ist vielleicht, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, der erste Hinweis, den ich Ihnen gleich gebe, bevor ich ihn wieder vergesse, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird für das Freie Radio und ich glaube für das Podcast der Kassel Zeitung. Das heißt, wenn Sie sich heute Abend beteiligen, kann es durchaus sein, dass Sie über das Mikrofon unserer beiden Personen hier vorne dann mit auf der Aufnahme landen. Das sollten Sie wissen. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Semisch. Ich bin freier Journalist in Kassel und Redaktionsleiter von nordhessische.de. Herzlich willkommen Ihnen allen zu unserem Gespräch mit Hamed Abdel Samad, so wie wir es genannt haben. Es soll tatsächlich auch ein Gespräch sein, eine Diskussion auch mit Ihnen. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, eine Podiumsdiskussion daraus zu machen. Heute Abend soll tatsächlich jeder für sich selbst sprechen. Warum gibt es diese Veranstaltung? Ich bin gerade eben noch mal erinnert worden von Ayşe Güleç vom Schlachthof, die das hier zusammen mit Martin Reuter und mir organisiert hat, dass die Veranstalterallianz relativ ungewöhnlich ist. Ich werde Ihnen gleich noch sagen, wer den heutigen Abend möglich gemacht hat. Das ist wohl relativ einmalig hier in dieser Stadt, dass also Gewerkschaften, Medien und der Schlachthof zusammenkommen. Und zur Vorgeschichte vielleicht, Sie kennen wahrscheinlich das Gefühl, dass Sie einen Artikel lesen, dass Sie ein Argument wahrnehmen, dass Ihnen ein Buch begegnet oder auch ein Mensch, wo Sie das Gefühl haben, das möchten Sie gerne teilen, so weil Sie einfach ein Aha-Erlebnis haben und Sie das Ihren Freunden und Bekannten genauso wünschen. So ähnlich ging es mir mit Hamed Abdel Samad, den ich vor ungefähr einem Jahr, im Herbst des Vorjahres, da war die Sarrazin-Diskussion, glaube ich, auf dem Höhepunkt, habe ich ihn im Deutschlandradio gehört. Ich habe reingeschaltet in den Beitrag, wusste also zunächst gar nicht, wer das ist und fand es aber relativ wohltuend, auch nachdem ich 6 Wochen lang die ein oder andere Blödsinnigkeit in dieser Sarrazin-Debatte zu mir genommen hatte von so ungefähr allen Seiten, die da debattiert haben, dass es doch vergleichsweise nüchtern und vernünftig war, was Hamed Abdel Samad da gesagt hat. Und dann habe ich ihn später zusammen mit Martin Reuter in Berlin live gesehen und das hat nochmal den Wunsch bestärkt, dass wir ihn nach Kassel holen, um auch Ihnen dieses Aha-Erlebnis zu gönnen. So, das ist Hamed Abdel Samad, wie ich ihn erlebt habe. Das war mein Zugang zu ihm. Heute wird er sprechen über sein Buch Der Untergang der islamischen Welt, genauer gesagt über die Thesen. Durch den Abend führen wird Dr. Martin Reuter, Kommunikationswissenschaftler und Journalist, Autor der Kassel-Zeitung. Neben seiner Kritik am Islam als Kultur, als Religion, hat er sich auch geäußert zum aktuellen arabischen Frühling. Richtig, er, Hamed Abdel Samad. Zur Arabellion, wie es so heißt, und von der Richard Herzinger heute in seinem Blog auf Welt.de geschrieben hat, das sei längst in einen Herbst des Missvergnügens übergegangen. Was meint er damit? Er könnte damit meinen, dass es Tote gab, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bei einer Demonstration von Kopten. Er könnte damit meinen, dass es massive Ausschreitungen gab gegen die israelische Botschaft in Kairo. Er könnte damit meinen, dass der Blogger Michael Nabil Sanad in Ägypten im Gefängnis sitzt, aus einem einzigen Grund, weil er seine demokratischen Rechte wahrgenommen hat, die aber von der Militärregierung nicht gewahrt werden. Das sind Punkte, die aktuell sind und die wir nachher auch mit Hamed Abdel Samad besprechen können. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, die Veranstalterallianz ist relativ ungewöhnlich. Wir haben das Kulturzentrum Schlachthof, Ayşe Güleç mit dabei. Wir haben nordhessische.de mit dabei, die vertrete ich. Wir haben als Kooperationspartner das Evangelische Forum, die IG Metall Nordhessen und die Volkshochschule Kassel bis hin zum Vorsitzender des Betriebsrates von Volkswagen in Baunatal, Jürgen Stumpf, der diese Veranstaltung mit einer privaten Spende unterstützt hat. Ihnen allen mein herzlicher und auch persönlicher Dank. Damit Sie wissen, was Sie heute Abend erwartet, neben Hamed Abdel Samad, den ich ein bisschen eingeführt habe und den Sie wahrscheinlich auch schon kennen, spätestens aus der Fernsehserie Entweder Bruder, die übrigens heute Abend um 23:30 läuft. Ich glaube, bis dahin sind wir fertig. Wer also das Erste noch einschalten möchte, heute wird die Gelegenheit haben. Ich habe Ihnen Martin Reuter schon vorgestellt. Er wird Ihnen in weniger als 60 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehr viel weniger als 60 Minuten. Du machst mir Angst, Martin. Ja. Wird er Hamed Abdel Samad und seine Thesen einführen im Gespräch und danach wollen wir das Versprechen des heutigen Abends wahrmachen, dass wir mit Ihnen allen diskutieren möchten. Das heißt, dann sind Sie aufgefordert, sich einzubringen und zusammen mit Hamed und mit den Veranstaltern zu diskutieren. Dann wird sich auch Ayşe Güleç mit einschalten in die Moderation der Diskussion. Steht da hinten, wird nachher dann nehme ich mal an, auch nach hier vorne kommen. Mitarbeiterin des Kulturzentrums für interkulturelle Bildung. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, schön, dass Sie da sind, und Hamed Abdelsamad, herzlich willkommen in Kassel. Ja.
Wir schaffen es. Hamed, ich freue mich auch. Also wie gesagt, das Erlebnis war ganz mit noch lauter. Ja. Ah, Begehren des Volkes. Nach mehr Mikrofon. Ja, der Vortrag im letzten Jahr in der Oranier war sehr beeindruckend. Deshalb ahmen wir gewisserweise diese Sprechform nach. Wir fanden es nicht gut, einen Frontalvortrag oder eine Lesung aus einem Buch, sondern wir fangen gleich an, oder ich fange an mit den ersten von drei Abteilungen. Also das erste ist das Biografische, das ich mit ansprechen möchte. Wenn man einen Menschen versucht kennenzulernen, den man nicht kennt, über normale Medien, dann ist man angewiesen auf das, was jeder andere auch hat, Internet, Lektüre oder was auch immer. Und nachdem ich das mir vorgenommen hatte, habe ich gefunden, dass Hamed Abdelsamad eine multiple Persönlichkeit ist. Das ist jetzt keine Störungsdiagnose, sondern er ist viele Menschen. Ich benenne jetzt mal die vielen, die mir imponiert haben. Also erstens mal ist er ein guter Kabarettist, wie wir aus diesen Sendungen von mit Broder kennen. Er macht eigentlich den Begleitwitz, während Broder so den Hauptreif macht, ja, kann man das so sagen? Also die Hauptaufregung produziert.
Ja, Gegenpol, sagen wir mal.
Gegenpol, ja. Können wir das mal ein bisschen lauter machen? Ich hoffe, ja. Denn ich bin nicht der Mikrofongeber.
Ja. Wir müssen lauter und näher ran.
Ja, ist okay. Ja, das schaffen wir alles. Das schaffen wir alles. So, also er ist ein Kabarettist. Aber das sind verteilte Rollen, nicht?
Ja gut, Kabarettist bin ich nicht, will ich auch nicht
von
Haupt. Man kann schon auch witzig sein, ohne ins Fass oder klamaukartig. Also ich würde sagen, wir brauchen Humor. Das ist eine Erkenntnis für mich. Auch wenn wir harte Themen behandeln, brauchen wir den
Humor. Ja, das ist heute eben der Fall. Deshalb fange ich gleich damit an. Es ist ein wirklich emotionales Thema, ein hartes Thema, das aber ohne diesen Humor nicht gemacht werden kann. Genau. Sind wir uns einig? Okay. Ja, er ist ganz im Sinne des Humors zu bleiben ein Konvertit. Sie wissen vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass die wichtigen Konvertiten waren die zum Islam konvertiert sind, um die hohen Steuern zu umgehen, als sie ins Osmanische Reich integriert wurden. Sie wollten einfach diese hohen Steuern nicht mehr zahlen, sind also Mohammedaner geworden. Und jetzt spricht man also von Konvertiten, aber eigentlich als solchen, die von einem Unsinn in den anderen stolpern. Das heißt, die Konvertiten sind normalerweise die schlimmer sind als die anderen. Ja?
Genau.
Aber Ihr Zitat dazu lautet ja, ich bin vom Glauben zum Wissen konvertiert. Das haben Sie zu Ihrem Vater gesagt, der Sie darauf zu programmieren versuchte, den Koran auswendig zu lernen. Ja. Wann sollten Sie es geschafft haben? Ich glaube, mit 12 Jahren hätten Sie...
Mit 12 hätte ich den Koran auswendig lernen müssen. Ich habe auch die meisten Kapitel bis dahin schon geschafft, aber irgendwie den letzten, da hat es gehakt. Und es wollte nicht vollendet werden, also dieser Prozess.
Also Sie haben mit 15 immer noch gehadert mit der Aufgabe?
Ja, also irgendwie habe ich keinen Sinn auch mehr empfunden, dass ich jetzt das machen muss. Wozu muss man ein Buch bis zum Ende auswendig lernen? Also ja. man konnte diese Energie dafür verwenden, sich mit den Gedanken dieses Buches auseinanderzusetzen zum Beispiel und zu sagen, warum wird das hier gesagt, was ist der historische Kontext, das war schon damals, warum gilt es nach wie vor heute und wer sagt das?
Jetzt sind Sie schon mitten in Ihrer eigenen Moderne, also die, man lernt nicht auswendig, ohne zu verstehen. Das ist dann schon einer der Übertritte in die andere Welt, also des Konvertitentums.
Ja, also dieser Satz ist für mich mehr als nur ein schöner Satz. Vom Glauben zum Wissen konvertiert zu sein, bedeutet eigentlich, alle Denkschranken zu sprengen und so gut es geht. Und Wissen ist nun mal Achillesferse in der Kultur, wo ich herkomme, das weltliche Wissen. Und ich glaube auch, die islamische Kultur braucht mehr weltliches Wissen, auch über die eigene Kultur, über die Geschichte, über die Entstehung des Korans, der Religion. Und mehr Wissen, wie die Außenwelt funktioniert, was Europa und Asien ausmacht und nicht nur diese einfachen Aufteilung Freund, Feind, Kreuzzügler und Gläubige, das ist natürlich Gläubiger und Ungläubiger. Ich fand immer diese Aufteilung, diese geografische, vereinfachte geografische Aufteilung in Gläubige und Ungläubige, ja nicht nur nicht nachvollziehbar für mich, sondern da liegt der Kern des Problems, finde ich, auch von vielen Teilen der islamischen Welt.
Ja, ich fahre jetzt noch mal kurz weiter in dieser biografischen Form. Sie sind für mich auch ein Krimi-Autor und möglicherweise gleichzeitig ein Exhibitionist. Sie schildern in Ihrem ersten Buch, also dieses schöne Rote, damals noch Mein Abschied vom Himmel. Das ist ein sehr stark autobiografisches Werk, wie das war in dem Dorf bei Kairo. Sie sagen Dorf, aber 20.000 Leute sind bei uns, glaube ich, schon eine Kleinstadt, ja, sage ich mal.
Ja, mittlerweile sind Sie 40.000
Leute. Durch die Stadt angewachsen, ja. Also, das Koran auswendig lernen, ohne ein Wort davon zu verstehen, zunächst, das ist ja auch eine merkwürdige Designation. Sie sollten Nachfolger Ihres Vaters werden als Imam, also als Stadtgeistlicher, kann man das so übersetzen?
Ja.
Ist ein Imam da richtig übersetzt? Okay. Sie schildern Ihre sexuellen Probleme als Pubertierender, Sie schildern Ihre Mutter als eine schwankende Frau zwischen schon, also das ist so ein biografisches Motiv, das wahrscheinlich sehr viel bestimmt bei Ihnen. Also die Mutter ist ein bisschen modernisiert, aber auch traditionsgläubig gleichzeitig, also das erste Zerrissenheitsproblem. Sie schildern, wie Ihr Vater Sie schlägt, das muss ein furchtbarer Gedanke sein, dass eine eigentlich relativ emanzipierte Frau, also eine Frau, die nicht so ganz in dieses Stadtleben passt, in dieses Kleinstadtleben, gezüchtigt wird, wie alle anderen auch. Ja, das ist sicher ein
Ja, vor allem, wenn diese Frau selber aus Kairo stammt, die eben eine ganz andere Sozialisation hat. Ja.
Ja. Sie haben, also ich erzähle das jetzt als dieser Krimi, diesen Krimi. Sie haben eine 18 Jahre ältere Frau, deutsche Frau, als Brücke benutzt, um nach Deutschland zu übersetzen, kann man so sagen.
Nein, das habe ich nirgendwo geschrieben. Das wurde ja über mich geschrieben. Das haben Sie bestimmt von Wikipedia und nicht von mir.
Nee, ich habe das gar nicht. Nein. Ich habe dieses Buch gelesen, habe mir gedacht, dass als ich es las, dachte ich, das kann doch nicht gut gehen.
Ja.
Mehr so in dieser Form.
Ja, ich wusste damals nicht, dass es nicht gut gehen könnte, aber im Nachhinein war mir klar, natürlich.
Und Sie haben dann hinübergesetzt und die Zerreißung zwischen zwei Kulturen bis hin zur Psychiatrie auch sehr intensiv geschildert. Also deshalb sage ich auch Exhibitionist, weil in dieser biografischen Tönung ist das sehr deutlich und offen und von Ihnen auch so gesagt. Es steht alles da. Muss hier Yellow Press mäßig nichts dazu erfinden. Es ist wie ein echter Krimi, der sich zu einem Hollywood-Schinken, also umgekehrt gesehen, eignen würde. Also es ist eine groteske, grauenhafte Story eigentlich. Ne?
Ja, es gibt für den Begriff Exhibitionist keine arabische Übersetzung. Von daher, ich suche nach Äquivalent dafür. Wenn man sein Leben aufschreibt, dann muss man sich fragen, schreibe ich das, was geschah, was ich wirklich denke, oder das, was die anderen vertragen können. Und ich habe mich damals, als ich angefangen habe zu schreiben, wusste ich nicht, dass die anderen das lesen werden. Sondern ich habe es für mich. Ich habe es im Krankenhaus geschrieben, alles kleine Zettelchen, um überhaupt eine Antwort zu finden auf viele Fragen, um zu verstehen, was geschah. Und das muss jeder Leser mit sich selbst ausmachen, was man vertragen kann und was man nicht. Was zu viel ist und zu wenig ist für mich, das Leben ist nackt. Und wir schmücken das, weil wir manchmal Angst haben, zuzugeben, dass wir so sind und so denken, dass unsere Wünsche so ausschauen und unsere Ängste. Und deshalb verpacken wir das manchmal in Euphemismen oder in schönen Metaphern. Und ich komme aus einer Kultur, wo man sehr gut mit Metaphern umgeht. Das ist kein Problem für mich, wo man auch indirekt Sachen schreiben kann. Aber davon hatte ich irgendwann die Nase voll und ich wollte direkter schreiben. Und deshalb kam auch das Buch in dieser Form.
Eines dieser Zerreißungsmotive, das Sie dann auch psychiatrisiert hat, ist dieses allgemeine Problem, der aufeinandertritt, das Aufeinandertreffen zweier Kulturen. Man kann das nicht managen. Sie haben sehr schön beschrieben, wie Sie sagen, ich habe die Schandflecken der westlichen Kultur gesucht, ich habe sie gleichzeitig bewundert, ich habe sie zu denunzieren versucht, also zu unterschiedlichen Phasen ihres Angekommenseins in Deutschland. Das ist, finde ich, ist ein wesentliches Motiv, das da auch in Ihrer Islamkritik dann nochmal auftaucht. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja. So, um die Biografie jetzt mal, die ja sehr reichhaltig ist, abzuschließen. Er ist ein Studierter, das heißt ein echter Politologe. Irgendwo werden Sie auch als Historiker bezeichnet. Was hat es damit auf sich? Was historisieren Sie?
Weil ich 4 Jahre lang islamische und jüdische Geschichte unterrichtet habe an der Uni. Ich glaube, das ist schon der Grund, warum man mir auch diesen Titel
hat. Da habe ich dann Wikipedia nicht so genau gelernt. aber ich möchte nicht enden mit diesem Punkt, ohne nicht die schönste Werbeprosa, die ich gefunden habe vom SWR, zu zitieren. Er ist eines der Gesichter der Revolution. Das haben Sie Gott sei Dank nicht geschrieben. Also gemeint war damit, dass Sie als Interviewter zu den aktuellen Dingen, als Medien, Sie sind quasi schon ein Medienereignis. Aber eines der Gesichter. Das ist eben die übliche Prosa. Jetzt zum Abschluss wollte ich aber nur kurz fragen, vielleicht ist es eine Überlastung. Können Sie irgendein Resümee ziehen? Was können Menschen, die hier jetzt sitzen, welches Fazit über Ihre Biografie würden Sie ziehen, das jetzt zu den zu diskutierenden Thesen? Ich hab schon von Zerreißungen gesprochen. Was ist das Biografische, was Ihr Schreiben dirigiert? Wir können es auch fallen lassen.
Die Hälfte von dem, was ich schreibe, ist biografisch. Sie haben es so recht gesagt, ich bin eine multiple Persönlichkeit, die irgendwann in Konflikt auch mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten geriet und das hat mir nicht gut getan. Und ich versuche jetzt, diese multiple Persönlichkeiten zu versöhnen, indem ich keine Abspaltungen und keine künstliche Mauer zwischen den Personen schaffe. Von daher, wenn ich ein Buch schreibe, dann fließt, ich kann den Politologen nicht von den ägyptischen Moslem mit seinen Erfahrungen auch trennen von den Menschen, der vom Menschen, der in Deutschland 16 Jahre lang verbracht hat und zwei in Japan. Von daher am Ende ist jedes Buch, egal ob es die Autobiografie oder die anderen zwei Bücher, sind eine Mischung aus meinen Gedanken, die sowohl aus meiner persönlichen subjektiven Erfahrung entstammen, als auch meinen analytischen Ansätzen. Und ich finde, jeder, der schreibt, macht das Gleiche, aber gibt das nicht zu. Es gibt viele, die sagen, wir sind objektiv, aber what the hell ist Objektivität? Kann mir irgendjemand beschreiben, was Objektivität ist? Jeder Mensch geht an ein Thema heran mit einer bestimmten Vorstellung, mit einer bestimmten Vorgeschichte, mit bestimmten Erwartungen, und wir können einen Auftrag für die Forschung geben an 5 unterschiedlichen Menschen. Gehen Sie und untersuchen Sie Migranten in Deutschland. Und derjenige, der aus einer rechten Ecke kommt, wird mit ganz anderen Ergebnissen zurückkommen als jemand, der aus einer linken oder selber aus einer Migranten-Ecke kommt. Jeder nimmt das, was er von zu Hause aus, von der Kultur aus mitgebracht hat, auch in die Forschung hinein, bewusst oder unbewusst. Und die Ergebnisse sind am Ende eine Mischung von einer Methode und von Lebenserfahrung.
Ja, das hätte ich jetzt zu dem Studierten noch dazu gesetzt, also dass dieses Schreiben sehr erfahrungsnah ist. Und das werden wir noch drauf kommen bei Ihrem letzten Buch Krieg oder Frieden, wo es sehr intensive Berichte über Ihre Teilnehmer an lebensgefährlichen Aktionen auf ägyptischen Plätzen betrifft. Gut. Ich komme zum Punkt 2, Versuch der einige Hauptthesen herauszugreifen, vor allem aus dem Untergang der islamischen Welt. Wenn ich das zusammenfassen kann, ist es die Benennung sehr gravierender Rückständigkeiten, von denen Sie glauben, dass sie durch Modernisierung, um das mal auf einen Punkt zu bringen, wirklich konterkariert, aufgehoben, geändert in eine Richtung nach vorne gebracht werden müssen. Das erste ist eine sehr heftige Religionskritik. Sie kritisieren, und da sind sicher hier einige Katholizismuskritiker mit Ihnen einer Meinung, was Benedikt betrifft. Er versucht ja, dieses Katholizismus wiederzubeleben. Also das, was Sie sehr heftig am Islam kritisieren, diese monotheistische Alleinvertretung, also diese umfassende Weltbestimmung. Also ich habe es nochmal nachgeschlagen bei einem Freund von Ihnen anscheinend. Sie, ja, ich kann mal gucken, wer es ist. Manfred Schlapp, er zitiert Sie am Schluss, er hat eine sehr schöne Wanderung durch arabische Umgaben gemacht, hier in diesem Aufsatz, hat mir sehr gut gefallen. Also das Kataton Holon Kosmon, also dieser Anspruch der katholischen Kirche, über die ganze Welt, naja, zu herrschen, ist vielleicht etwas übertrieben gesagt, also auf jeden Fall eine Vereinigungsreligion zu sein, wird parallelisiert in der 8. Sure der Beute. Also die, wenn ich kann es nicht richtig aussprechen, As-Suratu al-Anfali.
Al-Anfali, ja.
Al-Anfali. Wenn man sie zitiert, wird man ganz gleich. Und wenn es jemand wünscht, können wir es nachher machen. Auf jeden Fall ist hier die Grundlegung eines heiligen Fundamentalismus, wie er übrigens ja parallel auch in Amerika zu finden war. Sie sagen, wenn dieser Punkt der Religionsbearbeitung nicht funktioniert, dann funktioniert mit dem Islam überhaupt nichts mehr. Ist das so richtig unterhalt?
Ja.
Klar ausgedrückt.
Ja, zum einen ist es richtig, dass die islamischen Länder Modernisierungsprozesse brauchen, sehr schnelle und sehr heftige. Ja. aber auch die Kultur selbst kann an Modernisierung ersticken. Das heißt, es gibt unglaublich viele Hausaufgaben, die in den letzten Jahrhunderten nicht gemacht worden sind in vielen islamischen Staaten. Und wenn man jetzt so einen Modernisierungsschub erzwingt, dann führt das erstmal zu einer Identitätskrise und zu Zerfallserscheinungen. Und ich glaube, all das, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben an Problemen, aber auch an positiven Impulsen aus der islamischen Welt, sind Produkte der Modernisierung. Ich wage mal die These, dass sowohl der arabische Frühling als auch der islamischer Fundamentalismus und der Terrorismus, als auch die Massenauswanderung, alle aus der gleichen Quelle, alle die gleichen Ursachen haben. Mhm. Nämlich A, das Erwachsenwerden einer neuen Generation, die anders leben will als die Generation der Eltern. B, die Stagnation der Strukturen, die so eine Lebensweise nicht möglich macht. Mhm. Und diesen Generationskonflikt und Gewissenskonflikt auch über die Rolle der Religion in der Gesellschaft. Man weiß nicht genau, welche Rolle das spielen sollte. Und das erzeugt so eine explosive Mischung. Man hat so viel Energie, man will anders leben. Und dann A, ist man für radikale Gedanken natürlich leicht zu gewinnen, weil die Radikalen immer darauf warten, dass die Experimente scheitern. Dann springen sie und sagen, ich weiß, wo es lang geht. Ich glaube, auch Deutschland hat damit Erfahrung gemacht. Jede Form von Extremismus blüht auf den Trümmern von gescheiterten Experimenten. Und wir hatten in der Vergangenheit mehrere Modernisierungsexperimente in der arabisch-islamischen Welt, die gescheitert sind und ganz brutale Alternativen am Ende dann hervorgebracht hat.
Ein kurzes Beispiel.
Ich kann Beispiel Nasser nennen, also diese Revolution in Ägypten 1952. Er hat versucht, den Marxismus sozusagen nach Ägypten zu holen oder den Sozialismus. Das ist gescheitert und danach kam...
Obwohl es den Suezkanal sozusagen wiedergebracht hat.
Ja,
das Eigentum haben sie es immer so.
Es gab immer ja wunderbare Modernisierer auch in der ägyptischen Geschichte, auch im Anfang des 19. Jahrhunderts schon. Schon vor Japan und Asien gab es schon richtige Modernisierungstendenzen dort, sehr ernsthafte. Aber die mündeten ja nicht in Demokratisierung und Menschenrechte und zivilgesellschaftlichen Strukturen, die sowas auch unterstützen können oder beibehalten können. Und deshalb wurde aus jeder Modernisierer eine Kultfigur, eine Vaterfigur, die auch in einer Diktatur gemündet hat. Bei Nasser war es so, bei Sadat war es so. Im Iran wissen wir, wie es ausgegangen ist mit dem Experiment Sozialismus. Hat nicht richtig geklappt. Und es waren auch am Anfang im Iran diese jungen linken Studenten, die Revolution am Anfang getragen haben, und irgendwann wurden sie durch die Islamisten abgelöst.
Gibt es ein Schema hinter dem Scheitern?
Es gibt ein Schema hinter dem Scheitern. Also ich
müssen aber eifrig mitgemacht werden.
Natürlich, natürlich. Aber das
kommt zu Wort. Ja.
Aber das ist, wenn man erstmal Selbstkritik übt, sollte man sich davor hüten, erstmal die Beiträge der anderen in den Vordergrund zu stellen, weil da kommt man nicht weiter. Erstmal muss man die hausgemachten Probleme analysieren, benennen, damit man wieder rauskommt. Und dann kann man sagen, kann man von mir aus auch den Westen ins Gewissen hineinreden und sagen, das und das und das habt ihr falsch gemacht. Aber wenn man damit anfängt, das ist eine Flucht aus der Verantwortung. Und dann sagt man, ja, die anderen sind daran schuld. Diesen Diskurs habe ich in der Schule gelernt, hat meine Generation gelernt und hat uns nichts gebracht. Wir haben alles über Kreuzzüge, Kolonialismus, Neoliberalismus und all das gelernt. Und was das für Auswirkungen auf unsere Kultur und so weiter. Aber Ich habe die Geschichte genauer studiert, nicht nur der islamischen Welt, sondern auch von Europa. Und ich weiß, Kolonialismus hat es immer gegeben in jeder Form. Und als die islamische Welt selber stark war, hat sie auch anderen Staaten kolonialisiert. Denken wir an das Osmanische Reich, aber auch an die Muslime in Andalusien.
Ja. Konvertiten.
Ja. Von daher, das ist für mich kein Argument, warum eine Kultur nicht weiterkommt. Erstmal gibt es die eigene Dynamik einer Kultur und die Grundlagen. Und wenn man diese Grundlagen nicht immer erneuert, wenn man nicht nach neue Wege sucht, wenn man die Isolation nicht ausbricht, dann stagniert eine Kultur. Und das ist genau die Zeit, wo jeder Kultur versucht, nach Sündenböcke zu suchen und Schuldige im Außen, um ja, es zu vermeiden, diese heftige Auseinandersetzung mit sich selbst zu wagen. Und das tun die arabischen Intellektuellen schon seit dem 19. Jahrhundert. Diese Diskurse wurden sehr oft geführt. Was hat das gebracht? Nichts. Okay, wir wissen, dass der Westen böse ist. Okay, lieber Westen, sei nicht mehr böse. Nein, ich werde weiter böse sein. Und dann, was soll ich machen? Ich verfolge nur meine Interessen. Okay, dann muss ich auch pragmatischer werden und sagen, und ich versuche auch meine Interessen zu vertreten. Und ich glaube, dass die Suche nach Sündenböcke und dass die Schuldzuweisung nicht in meinem Interesse ist.
Also es ist wieder sicher eine sehr gute Weiterleitung. Ich muss das aber jetzt abkürzen, weil Sie das Wort Identität, das Wort Sündenbocksuche, das Wort die einen und die anderen, also wer ist es gewesen, die Einteilung in Gut und Böse, ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt der wechselseitigen Beschuldigungskultur. Also Sie legen nun als sozusagen eigener Nestbeschmutzer, Sie sagen, warum sind die Muslime immer so beleidigt, ja, über sie sollen ihre hausgemachten Probleme, das ist die Betonung. Obwohl der Mechanismus eigen-fremd, Sündenbock, also in-group, out-group, eigentlich ein ganz archaischer menschlicher Prozess ist, der vielleicht vom Islam, den Islam, sagen wir ruhig in Anführungszeichen, mit sehr viel mehr Militanz ausgestattet ist, die wir eigentlich den Kreuzrittern gewissermaßen zurückzuschreiben, nicht? Also die den Welt erobern im Namen der Religion.
Ja, ich weiß nicht, also ich würde es einfach so ausdrücken, also wenn wir jetzt die geschichtliche Entwicklung des Islams oder der islamischen Welt betrachten und wir dabei wirklich nach Gründen suchen, warum es so ist, wenn wir nicht diffamieren wollen und einfach nur diese üblichen Argumente wiederholen müssen, dann schauen wir mal, es gab ja Phasen in dieser Kultur, wo es scheinbar gut funktioniert hat in der islamischen Welt mit Wissenschaft, mit Zusammenleben, auch wenn ja, andere
die europäische Injektionen, also die Arithmetik und Mathematik, die Plüschkissen übrigens, ja, die im Mittelalter von den Aristokraten aufgesogen worden sind, der Pfeffer, der ganze Orient. Wir sind ja imprägniert davon, ohne es zu wissen.
Ja, aber das ist Kultur. Das ist Kultur, ja. Und das ist das, was heute ein bisschen fehlt, aber hoffentlich durch die neue Generation aufgebrochen wird. Hatten die Griechen, woher hatten sie das Wissen, das sie hatten? Ist es in luftleeren Raum entstanden? Nein, die hatten auf das aufgebaut, was schon da war, was die Sumerer und die alten Ägypter geschaffen haben, die alten Perser. Dann kamen die Araber und haben auch Elemente aus der altpersischen Kultur und alles aus der griechischen Kultur, haben es kombiniert, haben einiges übersetzt und damals gab es diesen Modernisierungsschub durch diese Vermischung unterschiedlicher Kulturen. Es ist niemals die Religion alleine, die für die Entstehung.
Palästina ist ein extremer Mischpunkt.
Ja, und der Libanon vor allem auch. Also ist überhaupt das gesamte Gebiet natürlich. Aber diese Zusammenkunft unterschiedlicher Kulturen, Wissenshintergründe, führen immer dazu, die animieren, etwas Neues zu schaffen. Und das war halt möglich im Mittelalter, schon ab dem 7. Jahrhundert mit der arabischen Eroberung. Und es war nicht der Islam, der diese Modernisierung zustande gebracht, sondern eben die Zusammenkunft dieser unterschiedlichen Kulturen und die Zusammenarbeit, die Übersetzung, dass man einen frischen Wind von außen zugelassen hat. Ja. Und heute ist es in vielen Teilen, ich sage nicht überall, in der islamischen Welt anders, weil eben das nicht mehr in diesem Maße geschieht. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen und die Übersetzung, die arabische Welt zusammen übersetzt weniger als Spanien alleine. Das sagt alles. Und Spanien übrigens übersetzt nicht viel. Und das ist genau der Punkt. Es ist nicht der Islam, der die islamische Welt jetzt runterbringt, und nicht der Islam, der die islamische Welt damals das alles ermöglicht hat, sondern das ist die Geisteshaltung der Menschen, die Art und Weise, wie sie über Religion denken, wie sie über andere denken, die Selbsteinschätzung, die Selbstbilder, aber auch die Fremdbilder, die Leseart der Geschichte, wie man seine Rolle in der Welt interpretiert. Und wir landen heute bei einer Situation, wo eine Mischung, eine sehr komische Mischung gibt von Selbstverherrlichung und Minderwertigkeitskomplex. Dass man weiß, dass man materiell gegenüber Europa oder dem Westen insgesamt unterlegen ist, und man versucht das durch moralische Überheblichkeit, sage ich mal, auszugleichen, weil man materiell nicht mithalten kann, wissenschaftlich sowieso nicht. Und das ist genau der Punkt, wo man diese Ressentiments oder vielleicht auch dieses Beleidigtsein erklären kann. Das kommt von diesen beiden Faktoren zusammen. Man will sich nicht damit abfinden, dass man diese Führungsrolle in der Welt schon längst verloren hat, aber gleichzeitig will man auch nicht zugeben, dass man schwach ist und auf die anderen auch angewiesen ist. Ich meine, man tut so in manchen Ecken der islamischen Welt, als wäre der Westen Teufel, wobei man auf den Westen fast in allen Sachen angewiesen ist, was Medikamente angeht, was Produkte Handys angeht.
Handys für Terroranschläge beispielsweise.
Ja.
Das ist die Basis davon, ja. Darf ich das mal kurz? Ja? Okay. Weil wir sonst doch nicht auf die Diskussion kommen. Ich schließe nochmal mit dem feindlichen anderen oder der Frage der Identität kurz nochmal die Frage Juden. Der Feind, also der andere par excellence, ich lese aus Ihrem Buch mal dieses Zitat, wie schön, also der Abschied, mein Abschied vom Himmel, wie schön, dass wir Israel haben, ein richtig potenter Gegner, der uns ständig nervt. In der Schule lernte ich, dass Israel unser Erzfeind ist. Im Geschichtsunterricht drehte sich vieles um unseren Konflikt mit dem ungeliebten Nachbarn. Auch die Nationalkunde, das ist ein sehr interessantes Wort, Nationalkunde, gab es das bei Ihnen so?
Ja,
Nationalkunde, also wir sagen Gemeinschaftskunde, aber bei Ihnen ist das Nationalkunde. Beschäftigte sich mit unserem jüdischen Widersacher, als wäre unsere Nation ohne Israel bedeutungslos. Unser Religionslehrer zitierte den Propheten Mohammed: Der Tag des jüngsten Gerichts wird nicht kommen, bevor Muslime gegen die Juden kämpfen. Juden werden sich hinter Bäume und Steine verschanzen, aber die Bäume und Steine werden sprechen: O Muslim, hinter mir versteckt sich ein Jude, töte ihn. Das ist harter Tobak, der dort so steht, denke ich. Und ich darf aber jetzt noch, um das ein bisschen zu humorisieren, die Anekdote, die Sie auch anfügen, dass man in Ihrem Dorf auch immer gedacht hat, wenn auf der Straße ein Hammel tot umfällt, ist wahrscheinlich der Mossad im Spiel gewesen. Das ist so. Oder irgendwo zitiert sich mit einem neuen Buch, dass ein Hai-Angriff als Angriff eines Fremden. Also das klingt jetzt so ein bisschen tragikomisch.
Ja, das schließt an das, was ich gerade gesagt habe. Es gab Zeiten in der islamischen Geschichte, wo Juden zwar als Bürger zweiter Klasse unter muslimischer Herrschaft gelebt haben.
Die Steuerbürger, aber Geduld.
Aber da waren diese Ressentiments nicht da. Das heißt, die sind nicht in der Kultur inhärent. Also, und da muss ich sagen, auch das ist was anderes als der klassische Antisemitismus, den wir von Europa kennen, der ja theologisch begründet ist durch Legenden wie Gottesmord und
Kinderverzehrer.
Genau, und Brunnenvergiftung. All diese Legenden, die ja eine Tradition haben, das hat es in der arabischen Geschichte nicht, islamischen Geschichte nicht. Juden hatten eigentlich eine bestimmte Funktionalität innerhalb der islamischen Welt. Und je nachdem, als die islamische Welt stark war, wirtschaftlich und politisch, gab es im 9. Jahrhundert in Bagdad, im Hofe des Kalifen, einen Polemikwettbewerb, wo ein jüdischer Dichter, ein christlicher Dichter und ein muslimischer Dichter gegeneinander eintraten, um die Religionen der anderen fertig zu machen. Poetisch. Ja. Und der Khalif und die Zuschauer haben sich amüsiert und gewonnen hat am Ende, wer die besseren Argumente gegen die Religion der anderen in schöne Poesie gebracht hat. Da war keine Beleidigung da und einmal gewann der Jude, einmal der Moslem, einmal der Christ, das spielte keine Rolle. Warum? Weil man.
Die poetische Kunst war sozusagen das Wichtige.
Wichtig ist die poetische Kunst und die Argumente. Ja. Und da man damals selbstbewusst war, dann konnte der jüdische Dichter alles sagen, was er will über die Religion, über den Koran. Man hat es zur Kenntnis genommen, aber man war nicht gereizt oder beleidigt und keiner wurde deshalb geköpft. Es gab heretische Texte in Bagdad schon zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert. Dafür werden heute Köpfe rollen in der islamischen Welt, wenn man die gleichen Argumente wiederholen würde. Es gab Denkschulen und alles. Und auch mit die Beziehung zu den Juden ist sehr komplizierter, als man denkt. Natürlich ist die Gründung Israel eine große Kränkung für die arabische Seele, dass es dort ein Nationalstaat so gelungen ist und funktioniert, wo wir
saßen.
Ja.
Also
ja, da
dieses
wo
Bier, dieses genau. verletzt wird.
Verletzt und warum haben es geschafft und wir nicht? Also es ist ja die natürlich, was die Europäer gemacht haben und die Fehler der Engländer und die Fehler der Israelis selbst, das darf man alles nicht außer Acht lassen. Aber der Hass ist für mich persönlich woanders zu lokalisieren. Es gab zwei große jüdische Migrationswellen in der islamischen Welt. Sehr vergleichbar miteinander, aber mit ganz anderen Konsequenzen. Schon Ende des 15. Jahrhunderts mit der Reconquista in Spanien mussten ja sowohl Muslime als auch Juden fliehen. Und einige kamen ja hier nach Mitteleuropa und Westeuropa. Die Gemeinden in Mainz und Worms und Erfurt später sind ja auch dazu gezogen. Aber das Osmanische Reich hat damals diese Juden umworben. Kommt zu uns. Warum? Weil man Handwerker brauchte, weil man Menschen brauchte, die sich in der Finanzwelt und so weiter.
Finanz, ja. Mir sofort angefangen.
Genau, dass man das regeln kann. Man wusste, man kann von ihnen profitieren. Deshalb wurden sie eingeladen, haben die großen Gemeinden dann in Istanbul, in Kairo, Marrakesch und in anderen, aber auch in Palästina. Und da war keine Abneigung oder keine Ablehnung gegenüber dieser Migrationswelle. Fast die gleiche Zahl ungefähr ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Europa in die arabische Welt eingewandert, mit ganz anderen Ergebnissen, weil man selber nicht aufnahmefähig ist, weil man selber ja unter Kolonialherrschaft stand. da waren sie die Feinde, die kommen und engen uns ein und dann klauen sie unser Land und. Nicht, dass, es, dass man das nochmal vielleicht alles Chance sieht und sagt, okay, da die bringen ja was aus Europa mit und da kann man natürlich davon profitieren und zusammenarbeiten und lernen. Was in Mikrokosmen geschieht, also dass diese Zusammenarbeit im Großen und Ganzen ist es eine Geschichte von der Selbstbetrachtung, wie man sich selbst sieht. Und wenn man selber mit der eigenen Identität wirklich nicht klar ist, dann ist der Feind extrem wichtig. Und wenn
es wäre jetzt ein eigenes Kapitel, wenn man das Sündenbock-Kapitel, das ja für die westliche Kultur auch ein wesentliches ist, nicht? Also René Girard, der Sündenbock, das ist ein ganz signiertes Werk über die Judenverfolgung im Mittelalter, Pest, zur Pestzeit. Ich habe aber versprochen, dass ich es kurz mache, es wird immer länger. Ich muss Sie noch bitten, zu Punkt 2 zu sagen, die Frauen. Eine der wesentlichen Kritiken ihrer eigenen Herkunft besteht darin, dass die Frauen eine absolut erbärmliche, wie sie ihre Mutter auch schildern, nicht? Dass sie ihre Mutter eigentlich eine relativ emanzipierte oder zumindest aus Kairo stammende Frau lässt sich von ihrem Vater schlagen. Das ist doch eine unglaubliche Szene. Ja. Und zwar demütig, nicht, dass sie die körperliche Gewalt hingenommen hätte, sondern sie hat die Rolle der Frau auch angenommen. Und das, ihr Thema ist auch Beschneidung und so weiter. Wenn wir kurz auf die Missachtung als wesentliches, eigentlich im Grunde eine psychopolitische Gewalt, ein Gewaltszenario im Grunde.
Ja, wir nähern uns eigentlich die Zutaten einer Diktatur. Wie entsteht überhaupt eine Diktatur? Da sind festgefahrene Rollenbilder, da sind Stammesstrukturen, die sehr patriarchalisch sind und natürlich ein veraltetes religiöses Denken, das sowas zementiert. Es ist nicht so, dass die Religion sowas erfunden hat, diese Stammesstrukturen, die waren immer da.
Ja, Sie sprechen von sozusagen, dass der Islam, der ja selbst eine Modernisierung der alten arabischen Stammesstrukturen, also Mohammed ist ja eine Überlagerung der alten Strukturen, und Sie sagen, diese Archaismen sind noch nicht einmal durch dieses Ereignis zivilisiert worden. Oder?
Ja, das ist das, wenn man das sieht, was damals geschah, was Mohammed an neuen Ideen in dieser Frage gebracht hat, alles hergekommen ist und gesagt hat, die Frau erbt die Hälfte von dem, was der Mann erbt.
Das ist revolutionär, ja?
Das war damals natürlich eine Revolution, weil die Frau selber nicht nur erben durfte damals, sondern wurde selber vererbt als Erbstück. Mit dem gesamten Besitz hat der Bruder oder sowas das alles mitgenommen, alles sein Besitz. Und das war damals natürlich eine große Revolution. Nur das Problem ist, dass man das nicht, was damals gedacht wurde, weitergedacht hat und auch zeitgemäß weitergeführt hat. Die logische Folge wäre, dass man heute sagt, was heute 50% ist, ist heute 100%. Damals haben die Menschen dagegen protestiert, warum soll die Frau überhaupt erben, sie muss keine Waffen kaufen, sie muss keine Familie versorgen, sie muss das und das
sie
und das.
Sie muss keine Familie versorgen.
Versorgen, ja.
Machen muss sie schon.
Machen ja
natürlich. Versorgen nicht.
Ja, aber es ist ja die Kaufkraft. Also das hat natürlich dazu geführt damals, dass die Frauen sicherlich auch eine bestimmte Wirtschaftsfaktor in der islamischen Welt waren, dass sie selber ihr eigenes Geld hatten und da konnten sie Handel betreiben oder sowas und durch eine Erbe war sie eine Geschäftsfrau sozusagen.
Wie war das mit der Frau, ich glaube der zweiten Frau Mohammeds?
Das war seine Chefin sozusagen. Ja. Ja, das war seine Chefin, die er hat ja ihre Gelder verwaltet sozusagen, war Händler und hat gekauft und verkauft. Dann haben wir haben immer zwei Polen, wo sowohl die Herrschaftssysteme als auch die Gesellschaft schienen immer laufen. Das ist da die Stammesstruktur und die Religion. Also das sind die zwei Sanddünen, wo alles am Ende versinkt. Mhm. Entweder in diese oder in diese Richtung. Deshalb ist auch jede Form der Staatlichkeit am Ende daran gescheitert, weil man sich von diesen beiden Sanddünen oder von den beweglichen oder Wanderdünen sich nicht befreien konnte. Stammesstruktur und die religiösen Denkweisen, die nicht ausreichen.
Ist das das Schema, was ich vorher nicht so richtig beantwortet gekriegt habe, das Schema des Scheiterns aller ja. Revolutionsversuche
ist diese Sanddünen? Ja? So ist es, ja genau. Weil immer jede Modernisierung scheitert entweder an Übervater, der aus einer Revolution kommt. Also es muss immer so ein Atatürk oder Nasser sein und dann ist es eine Kultfigur und dann stagnieren die Prozesse. Man überlässt das nicht der Gesellschaft danach, sondern der Heilsbringer soll es richten. Und dann daran scheitert es, weil der Heilsbringer an der eigenen Machtansprüchen dann später scheitert und sich von der Macht nicht lösen kann. Und auch keine Kontrollmechanismen entstehen, die ihn vielleicht irgendwann entmachten können und diese Prozesse als Selbstläufer so eine gewisse Befreiung verschaffen. Und dann die religiösen Argumente, das ist natürlich das Härteste, weil das sind ja ewige Wahrheiten und was will man dagegen ansetzen? Da kommt man gegen diese Argumente, religiösen Argumente nicht durch. Wenn man sagt, der ist ungläubig oder der hat was Falsches über den Propheten gesagt, da ist man durch. Da kann man kein Projekt zustande bringen. Da wird man sofort diskreditiert. Das gilt auch für diese Zeit nach der Revolution in Ägypten und Tunesien. Man muss den Propheten anschleimen, sozusagen, um beliebt zu werden. Auch wenn man vorher schon alles sehr hardcore säkularer Mensch gewesen war, jetzt muss man schon einige Koran-Zitate bringen, man muss über die Besonderheit unserer islamischen Kultur, die in der Verfassung irgendwie integriert werden sollte.
Das war, glaube ich, die erste Verfassungsänderung.
Es gab eine erste. Es war es gab jetzt die neue Verfassungsänderung und man stritt kurz darüber, ob die Scharia ein Bestandteil der Gesetzgebung sein sollte oder ob man das lassen sollte. Aber die Diskussion war ganz kurz. Weil jeder, der nur den Ansatz, eine Ablehnung von der Scharia als Teil der Verfassung ist, nicht, dass die Scharia jetzt die Verfassung bestimmt, sondern dass es das integriert wird, wurde weg vom Fenster, hatte keine Chance. Und deshalb sind sie alle jetzt uniformiert in dieser Hinsicht. Da muss man erstmal sich dazu bekennen, damit man überhaupt zuhören kann oder zugehört werden könnte. Und da kommt die Problematik der Frauen, die aus meiner Sicht, ich habe in Europa gelebt und in Asien und in Ägypten, ich behaupte mal, dass die arabischen Frauen die stärksten Frauen der Welt sind. Das ist eine subjektive Einschätzung. Aber ich habe meine Gründe dafür. Und sie wissen ganz genau, das gilt genauso für die persischen Frauen auch, übrigens nicht nur die arabischen. Sie haben unglaublich viel Persönlichkeitsstärke, sie haben Durchsetzungsvermögen, aber sie haben keine Strukturen, die ihnen helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist das, was noch fehlt. Und diese Stammesstrukturen waren ja die Überlebenschance für Völker, die in der Wüste gelebt haben. Man kann nicht als Individualist in der Wüste überleben. Man ist immer auf die anderen angewiesen, auf den Stamm, auf die Kenner, die wissen ganz genau, was es bedeutet, wenn der Wind...
Die definierte Rolle, die Männer mit den Frauen nehmen.
Jeder hat seine definierte Rolle und man muss zusammenhalten, man ist auf die Hälfte der anderen, man ist auf die Großzügigkeit auch angewiesen, man denkt, dass diese Großzügigkeit wirklich eine Großzügigkeit ist, das ist eigentlich Pragmatismus pur. In der Wüste ist man auf diese Großzügigkeit angewiesen, sonst ist man weg. Wenn man den Weg verliert, dann ist man durch. Also kann man schon mit dem Leben abschließen. Da braucht man natürlich die Großzügigkeit von den Menschen, die dort leben. All diese Tugenden sind auch, haben mit der Natur zu tun, haben mit den Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Nun leben wir im 21. Jahrhundert und wir hatten in Ägypten zum Beispiel schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Frauenbewegung, die auch an das, was Clara Zetkin hier in Deutschland gemacht hat, anknüpft. Wir hatten eine Frauenrechtlerin 1919, die eine Demonstration auf einem Platz in Kairo namens Ismailia angeführt hatte. Und sie hat demonstrativ 1919 mit allen diesen Frauen den Schleier vom Kopf weggerissen und hat gesagt, wir lassen uns nicht mehr bevormunden. Wissen Sie, was dieser Platz heute heißt? Das heißt der Harir-Platz. Das heißt Platz der Befreiung, und der wurde so genannt wegen dieser Frau. Platz der Befreiung. Huda Sharawi. Und Huda Sharawi damals wurde dafür sehr gelobt. Und eine Straße mitten in Kairo, die eben zum Tahrir-Platz führt, wurde nach ihr benannt. Heute können wir uns vorstellen, über 90 Jahre später kann keine Frau so eine demonstrative Geste auf dem Tahrir-Platz machen, sonst ist auch die Hölle los. Und das zeigt, was für Rückschritte wir in dieser Frage auch erlebt haben. Und wir hatten alles dann gesehen, also auf dem Tahrir-Platz von Anfang an. Ich war selber sehr erstaunt, wie viele Frauen da waren, mit oder ohne Kopftuch, religiös oder nicht religiös, die von Anfang an mitgelaufen sind, die nicht nur Leute jetzt verarztet haben oder so, sondern mitdemonstriert haben, den Platz mitgestürmt haben. Und ich habe ein riesen Potenzial gesehen und ich habe gewusst, es sind Frauen, die darauf warten, wirklich eine wirkliche Rolle in dieser Gesellschaft zu erleben. Sie haben ihre Stimme jetzt gerade erst entdeckt, oder sie entdeckten die Stimme, aber haben jetzt ihre Chance gesehen und sie wollen diese Chance nutzen, aber die Barrieren, die ihnen im Wege stehen, sind noch sehr, sehr lang. Wir dachten, Mubarak ist weg, jetzt gibt es Freiheit und so weiter, aber der Militärrat geht genauso weiter mit diesen Frauen und versucht sie zu schikanieren durch, was weiß ich, Jungfräulichkeitstest oder sowas, wenn sie demonstrieren. Ja, das war grauenhaft. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die sowas Grauenhaftes erlebt hat in Kairo. Sie werden dadurch eingeschüchtert. Die Idee dahinter ist, dass wenn diese Frauen nach Hause gehen oder in den Medien erzählen, dass sie untersucht worden sind, dann haben die anderen Frauen Angst.
Ja, das ist das Motiv der Entehrung.
Entehrung, genauso wie Gaddafi seine Truppen damals Viagra gegeben hatte, um Frauen bewusst zu vergewaltigen, damit diese und auch die Gerüchte überall so streuen, dass die Truppen von Gaddafi Frauen vergewaltigen. Weil dadurch hat jede Familie, das ist jetzt ein Doppelschlag, A, die Frau bleibt zu Hause, weil sie Angst hat, B, auch der Bruder und der Vater bleiben zu Hause, um die Frauen dort vor einer Vergewaltigung zu schützen. Und so und mit dieser Dynamik versucht man natürlich die Frau daran zu hindern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist natürlich auch die andere Dimension, ist die wirtschaftliche. Blicken wir zurück in die Geschichte Europas und sagen, seit wann sind die Frauen wirklich gleichberechtigt? Seit übermorgen vielleicht? Ja. Der Prozess läuft noch. Aber was hat es möglich gemacht?
Die Idee ist vorhanden.
Die Ideen sind die einen Sachen und die Kämpfe von Rosa Luxemburg und Clara Zetkin und Alice Schwarzer von mir aus. Aber was sehr wichtig und ist die industrielle Revolution. Man unterschätzt die Wirkung der Wirtschaft in der Gesellschaft. Ich glaube, die Wirtschaft strukturiert mehr als die Gedanken.
Ja, man kann ein bisschen maliziös könnte man sagen, die Frau ist dann als mehrfach Betätigte eingespannt worden. Also sie durfte verdienen und durfte dann den Haushalt noch dazu machen. Nicht? Also das wäre jetzt ein bisschen die umgekehrte,
ja, ich will
nicht
es,
ganz so optimistische
ich will es nicht Variante. So, ich will es nicht abwerten, aber es ist erstmal die Frau als Arbeitnehmerin, das hat die industrielle Revolution möglich gemacht und das hat automatisch die Familienstrukturen verändert. Die Erfindung von wichtigen Sachen, von wichtigen Errungenschaften, wie die Pille, wie die Waschmaschine, wie all diese Haushaltsgeräte, die das Leben ein bisschen leichter machen.
Die Pille als Haushaltsgerät. Sehr gut.
Sie wissen schon, was ich meine.
Ich
habe Ausländerbonus, ich darf das. Das hat natürlich auch eine andere Wirkung, mehr als die Ideen, aber es sind auch Ideen, die diese Erfindungen zustande gebracht haben. Von daher kann man die eine von der anderen nicht trennen. Und ich glaube, dass auch die Alphabetisierung in der arabischen Welt, die immer jetzt zunimmt, auch eine Rolle spielt, also wenn Frauen...
Beim Buchdruck oder so?
Ja.
Ja, von Internet noch so nicht die Rede sein kann. Ne? Außer bei der Organisation von Aufständen.
Internet.
Sie haben ja gesagt in Ihrem neuen Buch, dass ohne Facebook wäre praktisch dieser Prozess, das sollte man den Älteren, also zu denen ich jetzt gehöre.
Das ist genau das, was woran ich auch anknüpfen will, welche Rolle das Internet genau. Es ist nicht nur die Organisation von Aufständen und die gute Kommunikation, das ist, hat eine tiefere Rolle gespielt, auch langfristige. Und ich vergleiche das in der Tat mit dem Buchdruck aus einem Grund. Der Buchdruck vor 500 Jahren wurde erfunden und hat das Wissen in Europa, sagen wir mal, privatisiert oder privatisieren können. Das heißt, die Kirchen nicht mehr die Monopole auf die Bibel hatten, aber auch nicht auf die Gelehrsamkeit, sodass die Menschen Zugang zum Wissen hatten, auch der Privatmensch, Mann oder Frau. Und das hat natürlich einen Modernisierungsschub in Gang gesetzt. Das hat die geistige Revolution auch möglich gemacht und die Aufklärung auch. Interessant ist, der Buchdruck wurde vom Osmanischen Reich damals abgelehnt. Ich glaube, da sind wir bei einem zentralen Punkt.
Kannst du nicht die Anekdote erzählen, dass die erste Druckmaschine mit Napoleon nach Ägypten kam?
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Genau, so ist es.
Das wäre dann schon recht spät gewesen.
Das sind über 3,5 Jahrhunderte, sagen wir mal so. Ja. In Istanbul kam es schon ein bisschen früher, aber die religiösen Texte dürften davon verschont bleiben. Das war ja das Problem. Man hatte Angst, dass falsche Ausgaben des Korans in Umlauf gebracht werden und dadurch der religiöse Text an Autorität verliert. Die Gelehrten hatten Angst, dass sie keine Rolle mehr spielen. Und die haben das blockiert. Und ich glaube und behaupte, dass diese 3 bis 3,5 Jahrhunderte genau die Lücke ist, die Europa von der arabischen Welt auch geistig trennt. Weil hätte man diese Prozesse damals mitbekommen, hätte man den Buchdruck und die Privatisierung der Bildung damals auch vorangetrieben, da wären die arabischen Staaten heute ganz woanders. Es mangelt nicht an Intelligenz, wie manche behaupten. Und es mangelt nicht an Elan und an Wunsch nach Veränderung, sondern man muss ja die Prozesse zulassen. Jeder weiß, dass in den Vereinigten Staaten jeder fünfte Arzt ist Perser und jeder siebte Professor hat irgendwie arabischen Wurzel. Also kann man nicht dann sagen, das ist einfach Genetik und nee, wenn die Strukturen stimmen, dann kann man auch aus den Menschen das Beste tun, auch was Frauen angeht. Und genau da sind die Frauen bei diesem Paradox, dass das Internet hat das genau möglich gemacht, was der Buchdruck vor 500 Jahren gemacht hat. Das hat das Wissen privatisiert, hat das Wissensmonopol des Staates gebrochen. Ich bin in einer Generation aufgewachsen. Ich gehöre übrigens in Ägypten zu der älteren Generation. Ich bin 39.
Ja. Ich gehöre in Deutschland auch zur älteren Generation. Noch älter.
Ja.
Ja. Ist das eine höhere Umweltzeit? Ja,
also ja, es ist so, dass...
Ich bin 39,
gehöre wirklich zu der Älteren, ja, zu Recht in Ägypten, weil 70% aller Ägypter unter 30 sind. 70% aller Ägypter. Schauen Sie sich das an und denken Sie, was für ein Potenzial, aber auch gleich, was das für eine Gefahr sein könnte für eine Gesellschaft.
Ja.
Das sind Energien, die umgeleitet werden sollten. Und meine Generation hat fast alles gelernt vom Schulbuch, von den staatlichen Medien, von der Moschee, die vom Staat kontrolliert wird. Das heißt, alles, was ich wusste, da trug den Stempel von Mubarak vorher schon. Also er wusste, was ich wissen sollte.
Und seine 600.000 Polizisten,
ja,
wie ich gelesen habe.
1,4 Millionen Polizisten.
Jetzt? Ja.
Nee, er hatte 1,4 Millionen Polizisten gehabt. Ja, 600.000 waren von Ben Ali in Tunesien.
Ach so, okay. Ja. Ja, Hamed Abdelsamad, ich habe versprochen, dass wir auch noch diskutieren dürfen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, wenn ich nur meinen Gedanken zu Ende bringen darf.
Ja. Ja, ich versuch's ja.
Aber ich bringe nur meinen Gedanken zu Ende bringen, damit wir den Bogen kriegen. Und meine Generation wusste alles, was der Staat in den Schulbüchern dann hineingeschrieben hatte oder in den Medien. Aber diese junge Generation, die diese Revolte getragen hatte, hat durch das Internet neue Fenster auf die Welt geöffnet. Teilweise schon. Das ist eine Medienrevolution. Die Al Jazeera ist in fast 75% ihrer Berichte auf Berichte von YouTube und von Facebook angewiesen heute. Das heißt, sie sind verlängerte Arme der neuen Medien und sie mussten diese Themen behandeln. Und Al Jazeera bleibt auch was Problematisches, aber
Ist
problematisch
geworden. Auch wieder eine revolutionäre,
Ausnahme, die aber in den gleichen Sittenstrukturen verhaftet ist, weil man dort nichts gegen Saudi-Arabien sagen darf oder gegen den Emir von Katar. Und da sind die Prioritäten auch verschoben. Nein. Aber die jungen Menschen, die jetzt im Internet unterwegs sind, ich gebe zu, das Internet hat natürlich auch viele Prozesse verflacht. Man kann nicht in der gleichen Tiefe wie in der Aufklärung, aber zumindest, dass man andere Alternativen hat, dass man auf die Welt von einer anderen Perspektive blickt. Viele Menschen haben im Internet, auf YouTube, die Ereignisse in Amerika, die Wahlen in Amerika verfolgt vor ein paar Jahren, als Barack Obama gewählt wurde. Und viele haben auch mit ihm gefiebert. Und viele haben sich gefragt, warum darf der Sohn eines kenianischen Auswanderers in Amerika als Präsident gewählt werden? Warum darf er aufsteigen, während wir seit 30 Jahren den gleichen Präsidenten haben? Warum darf Amerika 5 Präsidenten hintereinander wählen und abwählen, während wir den gleichen alten Mann haben als Präsident? Das ist schon eine ganz andere Dimension der Politisierung. Man sieht Bilder, und man fragt sich, warum nicht bei uns? Ich erinnere mich an dieses berühmte Bild in der Nähe des Tahrirplatzes, der junge Mann, Ägypter, der gegen einen gepanzerten Fahrzeug steht. Ja. Und der Fahrzeug kommt so und er kommt mit. Das hat er von irgendwo aufgeschnappt. Zunächst von diesem chinesischen Studenten auf dem Platz des himmlischen Friedens bei den Studentenrevolution 89, aber auch der chinesische Student hat es abgeguckt von Prag, genau die gleiche. Und so wird das Wissen universell und die Bilder auch und diese Gleichzeitigkeit von Bild und Ereignis, das ist eine neue Dimension in den Medien jetzt, dass man das sofort, das was gerade geschieht, man braucht nicht Al Jazeera nicht mehr. Man nimmt seine Handykamera filmt das und in 3 Minuten ist es auf YouTube und dann ein paar hunderttausend Leute haben es gesehen, dann nächsten Morgen sind es ein paar Millionen. Da kann man das nicht aufhalten, da kann kein Staat der Welt auch dagegen etwas unternehmen. Und das hat eine Dynamik natürlich in der Gesellschaft. Der Wunsch, anders leben zu wollen, auch bei Frauen. Aber da haben wir jetzt dann 2 Sachen, die gegeneinander spielen. Der Wunsch dieser jungen Generation, anders leben zu wollen, und die Hausaufgaben, die Jahrhunderte nicht gemacht worden sind. Die Strukturen, auch familiären Strukturen, die festgefahren sind. Und das ist genau das, der Clash of Civilizations, dieser Kampf der Kulturen, von dem wir es so oft gehört haben, ist jetzt eine innere Angelegenheit.
Und wir wissen nicht, wie er ausgeht, in einem konkreten Fall, der Sie sehr persönlich betrifft. Und jetzt ziehe ich nämlich den Strich, damit Aysche wirklich die Diskussion nochmal entfachen, aufhalten, umleiten, vermitteln kann. Ja?
Danke.
Was, danke. Ja. Ich habe noch 47 Punkte, aber...
Das funktioniert nicht.
Moment. Wahrscheinlich noch freigeschaltet. Es wird funktionieren.
Mal eine Freischaltung.
Ja, schönen Dank für die Ausführung. Schönen Dank, Martin Reuter, für die Gesprächsführung.